Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Thorsten Schröder.
Guten Abend, ich begrüße Sie zur Tagesschau. Der Druck auf Unionsfraktionschef Spahn wächst. Inzwischen gibt es weitere Rücktrittsforderungen aus den eigenen Reihen. Der CDU-Politiker und sein Mann sind Eltern eines Sohnes geworden, den eine Leihmutter in den USA zur Welt gebracht hat. In Deutschland ist Leihmutterschaft verboten und Spahn hatte sich in der Vergangenheit gegen eine Legalisierung ausgesprochen. Kritiker werfen ihm Doppelmoral und fehlende Glaubwürdigkeit vor. Spahn selbst verteidigte seine Entscheidung.
Die Debatte um Jens Spahn hält an. Vereinzelt gibt es Rücktrittsforderungen, auch aus der Union, wie von dem Vorsitzenden aus Mecklenburg-Vorpommern, Daniel Peters. Verständnis dafür kommt aus der Seniorenunion.
Ich kann natürlich verstehen, dass jetzt gerade die Parteivorsitzenden, die im Wahlkampf sind, in Mecklenburg-Vorpommern und in Sachsen-Anhalt, darunter jetzt sehr leiden, weil es ist eine Frage der Glaubwürdigkeit.
Auch der CSU-Partner bleibt bei der Position beim Thema Leihmutterschaft.
Also für uns ist klar, dass Leihmutterschaft verboten ist. Dabei bleiben wir als CSU auch. Das ist für uns eine Frage der Glaubwürdigkeit. Das hat was mit der Würde des Lebens zu tun.
Er geht davon aus, dass Spahn sich erklären werde. Das tat er am Nachmittag exklusiv in einem Podcast. Darin sprach Spahn von Zerrissenheit.
Dieser christliche Glaube heißt für mich vor allem im Au, nicht einer Ideologie hinterher zu hecheln vom perfekten Menschen. Oder dem perfekten System oder der perfekten Welt, sondern der Christ weiß eben auch, wir sind nicht perfekt. Und wir sind manchmal zerrissen und es gibt manchmal keine einfache Antwort.
Im Übrigen verteidigt sich Spahn. Es sei alles nicht so einfach. Die Leihmutterschaft, wenn sie in den USA erfolgt, werde von der deutschen Rechtsordnung anerkannt. Der Bundeskanzler hingegen verweist auf die klare Rechtslage.
Also, ich sehe nicht, dass an der Rechtslage oder an dem Parteitagsbeschluss Änderungen vorgenommen werden sollen. Und alles Weitere werden wir in der nächsten Sitzung des Präsidiums der CDU Deutschlands besprechen.
Spahn hat angekündigt, die Entscheidung eines eventuellen Rücktritts seiner Fraktion zu überlassen.
Fragen wir den Leiter unseres ARD-Hauptstadtstudios in Berlin, Markus Preis. Das CDU-Präsidium will also am Montag dazu beraten. Ist Jens Spahn noch zu halten?
Naja, allein, dass diese Frage heute so hart gestellt wird, zeigt schon, sein Job ist mindestens mal in großer Gefahr. Und das, obwohl er ja gerade noch als ein neuer, starker, wichtiger Machtfaktor in der CDU beschrieben wurde. Wenn man heute vertraulich mit CDU-Abgeordneten spricht, dann hört man absolute Fassungslosigkeit über diese politische Instinktlosigkeit, darüber, dass Spahn sich selbst in den USA erlaubt, was in Deutschland ausdrücklich nicht erlaubt ist. Es gibt deshalb eine große Angst, dass das die Glaubwürdigkeit der CDU weiter beschädigt. Und immer wieder wird dann in solchen Gesprächen gefragt, wie sollen wir denn jetzt in Sachsen-Anhalt zum Beispiel Wahlkampf machen, wenn wir mit jedem erstmal über Jens Spahn diskutieren müssen. Also diese Abgeordneten sagen, das kann Spahn nicht überstehen, er sollte das selber einsehen und gehen. Es gibt aber auch eine andere Gruppe, die teilt genauso die Fassungslosigkeit über Jens Spahn, hofft aber, dass er trotzdem bleibt, dass er und Friedrich Merz das irgendwie aussitzen. Sie fänden den Sturz des eigenen Fraktionschefs nämlich ein Zeichen der Schwäche für die CDU und sie sehen auch keinen richtigen Nachfolger. Denn Spahn hat 2 Jahrzehnte Erfahrung im Parlament und als früherer Minister und von der Sorte hat die CDU derzeit nicht allzu viele.
Dankeschön, Markus Preis in Berlin. Bundeskanzler Merz und Frankreichs Präsident Macron begleitet von Ministerinnen und Ministern beider Länder auf Schloss Augustusburg in Brühl hat heute der deutsch-französische Ministerrat über gemeinsame Projekte beraten. Unter anderem vereinbarten beide Seiten in der Sicherheitspolitik und der atomaren Abschreckung enger zusammenzuarbeiten.
Eng beieinander, so wie hier beim Hubschrauberflug über Köln, wollten sich der Präsident und der Bundeskanzler an diesem Tag präsentieren. Zwischen deutschen und französischen Kampfflugzeugen auf dem Flieger Horst Nörvenich sollte das Scheitern des gemeinsamen Kampfjet-Projekts in den Hintergrund rücken. Stattdessen Kooperation bei zahlreichen anderen Rüstungsprojekten und die deutsche Beteiligung an einer französischen Nuklearübung. Zunächst geht es darum, strategische Vertrautheit zu schaffen. Das heißt, dass wir ein wenig unsere Geheimnisse offenlegen, erklären, wie wir vorgehen, gemeinsame Übungen vorschlagen und eine größere Vertrautheit zwischen unseren Militärangehörigen herstellen. Auf Schloss Augustusburg in Brühl Empfang mit militärischen Ehren und viele große Themen. 8 deutsche Minister und Ministerinnen beraten mit ihren französischen Amtskollegen und vereinbaren zahlreiche gemeinsame Projekte. Die Botschaft: Deutschland und Frankreich stehen und funktionieren zusammen.
Die Freundschaft zu Frankreich und unser gemeinsamer Einsatz für ein einiges Europa sind der Kern der deutschen Außenpolitik. Wir zählen auf euch und ihr könnt auf uns zählen.
Am Ende schwang auch schon ein bisschen Abschied mit. Für Präsident Macron war es der letzte deutsch-französische Ministerrat. Die Kulisse für diese deutsch-französischen Tage war opulent. Und die hier getroffenen Vereinbarungen sollen ein Stück weit vergessen machen, dass es zuletzt nicht ganz rund lief zwischen beiden Ländern. Wie stabil die Beziehungen sind, wird sich dann im nächsten Jahr zeigen, wenn der überzeugte Europäer Macron als Präsident abgelöst wird.
Angekündigt war Trumps Rede an die Nation mit dem Versprechen, dass der US-Präsident so wörtlich große Neuigkeiten zu verkünden habe. Was dann aber zur besten Sendezeit folgte, war einmal mehr ein Lieblingsthema: das angeblich unsichere, leicht zu manipulierende amerikanische Wahlsystem. China habe das genutzt, um in die letzten beiden Wahlen einzugreifen, behauptete der US-Präsident. Belege legte er allerdings nicht vor.
Bislang haben US-Präsidenten Ansprachen an die Nation genutzt, um die Bevölkerung in Kriegen und Krisen auf schwere Einschnitte und Veränderungen vorzubereiten. Trump hingegen sät Zweifel am US-Wahlsystem. Unserem Land wurde großer Schaden zugefügt. Unsere Wahlen waren Manipulation und Diebstahl schutzlos ausgeliefert. Laut Trump habe etwa China mehr als 220 Millionen US-Wählerdaten gestohlen. Beweise, dass die Volksrepublik dadurch konkret Einfluss auf Wahlergebnisse genommen habe, liefert er keine. Das chinesische Außenministerium reagiert prompt, weist die Vorwürfe scharf zurück und wirft Trump Verleumdung vor. Auch in der Nacht vom Weißen Haus veröffentlichte Geheimdienstinformationen liefern keine neuen Erkenntnisse. Er stellt haltlose Behauptungen auf. Nahezu jedes Dokument, das er anführt, wurde vom Geheimdienstausschuss parteiübergreifend eingesehen und geprüft. Dennoch wiederholt der neue Chef der Heimatschutzbehörde heute Trumps Vorwürfe und droht den Bundesstaaten, die für die Organisation der Wahlen zuständig sind. Wir werden maximalen Druck ausüben. Wir werden uns proaktiv mit der vorzeitigen Stimmabgabe befassen. Und nach der Wahl werden wir alle Wähler, die ihre Stimme abgegeben haben, gründlich überprüfen. Hochrangige Senatoren und Abgeordnete beider Parteien bezeichnen Trumps Rede mit Blick auf die bevorstehenden Kongresswahlen als gefährlich. Er legt den Grundstein dafür, Amerika nach dem Wahltag mitteilen zu können, dass die Wahl manipuliert war und daher nicht anerkannt werden sollte. Trump sät Zweifel am Wahlsystem. Es gibt aber nach wie vor keine Beweise für bestehenden Wahlbetrug in den USA.
Klimaschädliche Gase wie CO2 haben in der EU einen Preis. Um sie ausstoßen zu dürfen, benötigen Unternehmen Zertifikate. Mit denen können sie auch handeln. Das soll als Anreiz dienen, Emissionen in der Industrie einzusparen. Die EU-Kommission will das Instrument nun lockern. Die jährliche Obergrenze an Zertifikaten soll langsamer sinken als geplant. Das soll Unternehmen entlasten, aber nicht alle würden davon profitieren.
Bei Dillinger im Saarland gehen sie voran. Weg von der Produktion mit Kohle und viel CO2. Mit Milliardeninvestitionen stellt das Unternehmen um. Anderes Verfahren: grüner Stahl.
Uns war klar, irgendwann werden die Kosten für CO2 zu hoch. Und deshalb haben wir investiert. Wenn dieses Grundprinzip jetzt verändert wird, entfällt die Grundlage dessen, worüber wir die ganze Zeit gesprochen haben und auf der wir diese Investition getätigt haben.
Wer CO2 ausstoßen will, braucht Zertifikate dafür. Wer wenig CO2 produziert, kann ungenutzte Verschmutzungsrechte verkaufen. Weil die Gesamtzahl der Zertifikate immer kleiner wird, wird CO2-Ausstoß immer teurer. Die EU-Kommission will die Zahl der Zertifikate jetzt langsamer reduzieren. Unternehmen sollen auch mehr kostenlose Zertifikate bekommen, allerdings geknüpft an die Bedingung, dass sie in den klimafreundlichen Umbau investieren in der EU. Der heutige Vorschlag legt einen Weg fest, der, und das möchte ich betonen, komplett im Einklang mit den EU-Klimazielen für 2040 ist. Für die SPD im EU-Parlament sind die Reformpläne eine Enttäuschung, Kritik auch von den Grünen.
Die EU-Kommission möchte mitten im Hitzesommer den Klimaschutz abschwächen. Und ich glaube, da hat sie die Zeichen der Zeit nicht erkannt.
Die EU-Kommission hat sich viel vorgenommen. Die Klimaziele einhalten und gleichzeitig europäische Unternehmen im internationalen Wettbewerb stärken. Doch bei denen hält sich die Begeisterung in Grenzen. Teilen der Wirtschaft geht die Entlastung nicht weit genug.
Der Landesverband der AfD in Nordrhein-Westfalen ist seit längerem tief zerstritten. Jetzt eskalierte der Machtkampf zwischen den zwei Lagern. Auf der einen Seite die eher gemäßigt auftretende Gruppe um Landeschef Vinzenz, auf der anderen die weiter rechtsorientierte Gruppe um den Landtagsabgeordneten Tritschler und den Bundestagsabgeordneten Helferich. Sie wird von Parteichefin Weidel unterstützt. Die Auseinandersetzung dreht sich um die Aufstellung der Kandidaten für die NRW-Landtagswahl im kommenden Jahr.
Eskalation in Marl auf dem Landesparteitag der AfD Nordrhein-Westfalen. Das völkische Lager um Matthias Helferich, rechtsextremer Provokateur, und Sven Tritschler, hier in der Mitte, will den Parteitag abbrechen. Doch der Antrag wird abgelehnt. Daraufhin gehen sie.
Wir haben unseren Leuten gesagt, da verbringt das Wochenende lieber mit was Sinnvollerem, als hier auf diesem Parteitag zu stehen oder zu sitzen, dessen Ergebnis am Ende mit 99%iger Sicherheit eh nicht halten wird.
Der Grund: eine Auseinandersetzung um Listenplätze. Das Helferich-Tritschler-Lager beschwert sich. Landesparteichef Vinzenz habe ihre Leute nicht angemessen berücksichtigt. Außerdem seien sie bedroht und genötigt worden. Vinzenz dagegen wirft dem gegnerischen Lager Sabotage vor. Am Morgen spricht er via Megafon zu seinen Anhängern.
Wir gemeinsam haben es miteinander in der Hand, dass wir weiterhin diese Liste rechtssicher aufstellen.
Zu den Vorwürfen meint er, die Gegner seien eben in der Minderheit.
Das ist in der Demokratie so. Mit 30% werde ich nicht gewählt. Mit 30% erfahre ich da an dieser Stelle unter Umständen keine Repräsentanz. Das Wahlgesetz ist da eindeutig an dieser Stelle. Jeder Kandidat muss über 50% kommen.
Auch den Bundesvorstand in Berlin beschäftigt die Angelegenheit. In den zurückliegenden Tagen reger Briefwechsel mit Vinzenz. Parteichefin Weidel hat für Tritschler Partei ergriffen. Sie hat sich schon beim Bundesparteitag in Erfurt ausdrücklich dafür eingesetzt, dass er zum stellvertretenden Bundessprecher gewählt wurde. Der größte AfD-Landesverband rebelliert weiter offen gegen den Bundesvorstand und setzt die Wahl zur Landesliste fort, ohne das völkische Lager zu berücksichtigen. Am Montag will der Bundesvorstand beraten, wie er mit dieser Situation umgeht. Eine Überlegung: Martin Vinzenz und sein Landesvorstand könnten abgesetzt werden.
Ende Oktober wird in Israel ein neues Parlament gewählt. Die aktuelle Knesset hat den Weg dafür freigemacht und sich aufgelöst. In den letzten Tagen verabschiedete die Regierungskoalition in einem Sitzungsmarathon noch diverse Gesetze. Mehrere davon sind umstritten, zum Beispiel der Vorstoß, streng Religiöse leichter vom Wehrdienst zu befreien. Aber wenn Premier Netanyahu nach der nächsten Wahl noch regieren will, ist er auf die Unterstützung der Ultraorthodoxen angewiesen.
Am frühen Morgen erklärt der israelische Knesset-Sprecher die Legislaturperiode für beendet. Zum ersten Mal seit Jahrzehnten hat ein Regierungsbündnis in Israel die vollen 4 Jahre gehalten. Bis zuletzt hatte die Regierung noch umstrittene Gesetze auf den Weg gebracht. Rückblick: Ende 2022. Die Regierung Netanyahu wird eingeschworen, ermöglicht durch ein Bündnis mit Ultraorthodoxen und Rechtsextremen. Wir werden Israel jetzt zu neuen Höhen führen und wir werden dies als verantwortungsvolle und engagierte Regierung tun. Doch viele Israelis sehen das anders. Hunderttausende gehen 2023 auf die Straße, um gegen die sogenannte Justizreform zu demonstrieren. Sie sehen darin einen Angriff auf die Gewaltenteilung. Die Regierung habe zwar nicht alle geplanten Gesetze zur Schwächung der Justiz durchgebracht, erklärt der Verfassungsrechtler Adam Shenar. Dennoch sei Israel heute weniger eine liberale Demokratie als früher. Das liegt zum Teil an den Handlungen der Regierung. Einige davon waren erfolgreich, andere nicht. Und daran, dass sich die öffentliche Stimmung infolge des 7. Oktober, der anhaltenden Sicherheitskrise sowie des Krieges im Gazastreifen, im Libanon und mit dem Iran verändert hat. Ich denke, Israel ist noch militaristischer und weniger liberal als zuvor. Im besetzten Westjordanland habe Netanjahus ultrarechtes Bündnis eine de facto Annexion erreicht, sagt Shenar. Mehr als 100 neue völkerrechtswidrige Siedlungen hat die Regierung seit Amtsantritt anerkannt. Auch die Ultraorthodoxen in der Regierung haben in der letzten Knesset-Woche noch einen vorübergehenden Erfolg errungen. Das Tora-Studium wird als grundlegender Staatswert festgeschrieben. Das kann es juristisch leichter machen, Ultraorthodoxe vom Wehrdienst zu befreien. Schande, ruft die Opposition in der Knesset.
Sämtliche Gesetze könnten vor dem obersten Gerichtshof noch scheitern. Ob sie Bestand haben, hängt auch davon ab, wer nach den Wahlen im Herbst die neue Regierung in Israel stellen wird. Laut aktuellen Umfragen hätte Netanjahus ultrarechtes Bündnis keine Mehrheit.
Andy Burnham ist neuer Chef der britischen Labour-Partei. Die Entscheidung fiel auf einem Sonderparteitag in London. Burnham war der einzige Kandidat. Der frühere Bürgermeister von Manchester wird damit automatisch auch neuer Premierminister und tritt die Nachfolge von Keir Starmer an, der Mitte Juni seinen Rücktritt erklärt hatte. Am Montag soll Burnham von König Charles mit der Regierungsbildung beauftragt werden. Und nun die Wettervorhersage für morgen, Samstag, den 18. Juli.
Das Tief über Norddeutschland zieht weiter nach Nordosten. Dahinter erreicht uns deutlich kühlere Nordseeluft. Heute Nacht muss in der Osthälfte noch mit Unwettern durch heftige Schauer und Gewitter gerechnet werden. Im Osten kann es bis in die Frühstunden Gewitter geben. Morgen gibt es teils Sonne, teils dichte Wolken. Später in der Südhälfte auch wieder einige gewittrige Schauer, aber keine Unwetter. Heute Nacht noch 19 Grad in der Lausitz bis 12 Grad in der Eifel. Morgen 18 Grad auf den Nordseeinseln bis 29 Grad am Oberrhein. Am Sonntag kühler, vom Norden bis in den Südosten mehr Wolken als Sonne und örtlich Gewitter, am meisten Sonnenschein im Westen und Südwesten. Montag und Dienstag meist trocken, nach Norden und Osten hin einzelne Schauer.
In den Tagesthemen um 21.45 Uhr fragt Ingo Zamperoni, wie es in der Debatte um Unionsfraktionschef Spahn weitergehen könnte. Und ein Gespräch mit Deutschlands erfolgreichster Musikerin Helene Fischer. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend.